Mein Name ist Eva Ellermann und im ARD-Interview der Woche ist Armin Laschet, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Aachen, Außen- und Europapolitiker in seiner Fraktion, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ehemaliger CDU-Parteichef und er war auch der letzte Kanzlerkandidat der Union vor Friedrich Merz. Guten Tag, Herr Laschet.
Guten Tag, Frau Ellermann.
Herr Laschet, was ja alle in dieser Woche bewegt hat, war der plötzliche Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus gesundheitlichen Gründen. Als Sie das gehört haben, was haben Sie da gedacht?
Das sind immer Momente, wo man innehält und denkt, wie kann man in so jungen Jahren schon gesundheitliche Probleme haben? Und dann steht einfach die Politik zurück, dann hat man Respekt vor der Entscheidung, die ihm sicher nicht leicht gefallen ist, denn er war ja nun ein Vollblutpolitiker, der sich immer ins Gefecht gestürzt hat. Und ja, dann sieht man auch, was die Politik und unsere Lebensart, unsere ständige Präsenz auch an gesundheitlichen Schäden hervorrufen kann. Mhm. Und ich habe Respekt vor seiner Entscheidung und kann nachvollziehen, dass ihm das nicht einfach gewesen ist.
Ja. Die Rede ist ja von mentalen Problemen und Kühnert wäre da auch nicht der erste Spitzenpolitiker, der darunter leidet. Es gab auch in anderen Parteien Politiker aus der ersten Reihe, die da Probleme hatten. Zum Beispiel auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der lebensgefährlich krank wurde durch den Stress, wie er gesagt hat. Und auch der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg aus der CSU, der hat lange nach seinem Rücktritt dann aber darüber berichtet, dass er auch Panikattacken und Depressionen hatte. Sie selbst haben ja als CDU-Kanzlerkandidat auch massiv unter Druck gestanden. Wie mörderisch ist das politische Geschäft in der ersten Reihe inzwischen?
Ja, das ist es. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass bei mir nie gesundheitlich erkennbare Schäden hervorgerufen hat. Aber es recht als Kanzlerkandidat, da geht es um das wichtigste Amt in Europa, sind sie Anfeindungen ausgesetzt. Es gab eine Untersuchung von Hate Aid und der Universität Konstanz, die damals festgestellt haben, den meisten Hass habe ich abgekriegt in diesem Wahlkampf. Weniger Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Aber das ist so. Ich klag da nicht drüber. Aber man muss das wissen, wenn man in solchen Funktionen tätig ist.
Sie haben sich ja dann nach der Wahlniederlage 2021 selbst aus der ersten Reihe herausgenommen. Sie sind jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter. Sind Sie letztlich ganz froh, dass Sie eben nicht Bundeskanzler geworden sind? Aus solchen Gründen zum Beispiel?
Nein. Wenn man das Land und die Koalition anschaut, kann man nicht froh darüber sein. Es wäre auch für eine Jamaika-Koalition, was ja die Alternative war, schwierig geworden. Ich glaube, man hätte manches besser machen können, nicht alles, aber manches. Aber für die persönliche Lebensqualität ist es sicher besser. Denn man kann heute die Schwerpunkte setzen, die man selbst setzen will. Man ist nicht nur von außen getrieben. Und das Leben ist für mich nicht ruhiger geworden, weil natürlich die Anforderung, die Einladung, alles das immer noch da ist und jetzt ein Stab von 5 Leuten das macht, wo früher eine ganze Staatskanzlei im Amt geholfen hat. Nichtsdestotrotz bin ich mit meiner Lebenssituation zufrieden.
Jetzt hat ja vor kurzem die Union den nächsten Kanzlerkandidaten gekürt, Friedrich Merz, der CDU-Partei- und Fraktionschef. Und der hat jetzt ein Jahr als Kanzlerkandidat vor sich, bis zur Bundestagswahl im kommenden September. Ein Jahr unter ständiger Beobachtung. Was ist Ihre Prognose? Hält Friedrich Merz das unfallfrei durch?
Ein Jahr ist lang, aber die Zeit braucht man eigentlich auch. Bei mir war die Zeit zu kurz. Es war geplant, im Jahr 2020 sollte ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden, nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich erinnere mich noch an den Tag, als Jens Spahn und ich, die wir als Team aufgetreten sind, uns vorgestellt haben. Und am Abend dieses Tages, das war Karnevalsdienstag, war der erste Corona-Fall in Heinsberg. Und ab dann war Politik nicht mehr wichtig. Es ging nur noch darum, die Pandemie zu bekämpfen. Und das hat sich das ganze Jahr 2020 durchgezogen. Große Parteitage konnten auch nicht stattfinden. Und dann haben wir es digital Anfang 2021 entschieden. Dann waren es nur noch 8 Monate bis zur Bundestagswahl. Und dann ist die Kanzlerkandidatur erst im April entschieden worden, sodass 5 Monate objektiv zu knapp waren, um eine eigene Kampagne zu machen. Da hat Friedrich Merz jetzt einen Vorteil. Darüber hinaus ist er jetzt der Oppositionsführer, der CDU und CSU in der Bundestagsfraktion jede Woche zusammenhalten muss, das auch tut. Und er wird gemessen an Olaf Scholz. Bei mir war ja immer noch Angela Merkel da. Sie war ja die Kanzlerin bis zum Ende, sodass es eine schwer vergleichbare Lage ist. Ich glaube, das eine Jahr Vorbereitungszeit ist gut.
Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass es eine lange Zeit ist, ja, in der man auch mit einem Spruch, der einem vielleicht mal rausrutscht, anecken könnte. Sehen Sie da ein Risiko?
Ja, könnte, aber es ist immer ein Risiko. Ich glaube trotzdem, dass der Vorteil überwiegt, dass man ein Jahr Vorbereitungszeit hat und natürlich auf aktuelle Dinge reagieren muss. Wir wissen nicht, wie die Weltlage in einem Jahr ist. Wir wissen nicht, wie der Krieg weitergeht. Wir wissen nicht, wer der amerikanische Präsident ist. Wir wissen eine ganze Menge nicht. Aber dass die Union für sich jetzt die Klarheit hat und nicht dauernd eine Rivalität da ist, das ist auch ein Vorteil.
Was raten Sie, Friedrich Merz? Niemals lachen?
Naja, ich finde, ab und an sollte man auch freundlich sein und lachen. Aber meine Erfahrung ist halt, dass in einem Wahlkampf eine Zehntelsekunde eines Fotos die Situation verändern kann. Das ist wahr. Nur für mich war auch immer klar, wenn man nur noch kontrolliert durchs Leben läuft, keine Miene verzieht bei gar nichts, ist das auch nicht authentisch. Deshalb authentisch bleiben ist schon wichtig.
Hat Friedrich Merz Sie überhaupt schon mal um Ihren Rat gefragt, seit er Kanzlerkandidat ist?
Ja, wir reden immer wieder, auch jetzt gerade im Sommer haben wir uns viel Zeit genommen. Das Verhältnis zu ihm ist gut.
CSU-Chef Markus Söder, der war ja nun derjenige, der Merz offiziell aufs Schild gehoben hat. Der Mann aus Bayern, der beteuert, er sei fein damit. Glauben Sie ihm das?
Ja.
Dazu muss man eben sagen, das ist der Markus Söder, der, als Sie Kanzlerkandidat der Union waren, beschädigt hat, wo er nur konnte, weil er eben sich für den besseren Kandidaten hielt. Trauen Sie ihm wirklich zu, dass er ein Jahr lang loyal hinter Friedrich Merz steht?
Ja, ich hoffe das und das haben alle gelernt. Ich bin auch nicht sicher, ob er nicht auch heute glaubt, dass er der Bessere ist. Aber es kann halt nur einen geben und Union heißt, CDU und CSU müssen sich verständigen. Aber alle haben die Lehre aus 2021 verstanden. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Und ich glaube, das weiß auch Markus Söder.
Und Sie befürchten auch nicht, dass beim CSU-Parteitag sein Ego mit ihm durchgeht?
Nein, das vermute ich nicht. Ich habe ja selbst auch auf einem solchen CSU-Parteitag einmal geredet. Die Freude gehabt, reden zu können, wo es viel Applaus und Begeisterung und Unterstützung der normalen Delegierten gab. Und ich glaube, wenn Friedrich Merz dabei sein wird, dann wird das ähnlich sein.
Wie ist denn eigentlich heute Ihr Verhältnis zu Markus Söder? Gehen Sie sich eher aus dem Weg oder gab es mal sowas wie eine Aussprache zwischen Ihnen?
Naja, wir sehen uns nicht mehr so oft natürlich, aber wenn wir uns sehen, ist das okay. Oder ich bin da kein nachtragender Mensch und das macht einen im Leben auch nicht glücklich, wenn man immer nur nachträgt.
Hätten Sie vielleicht sogar lieber Hendrik Wüst, Ihren Nachfolger in Nordrhein-Westfalen, als Kanzlerkandidaten der Union gesehen?
Naja, der Friedrich Merz ist Parteivorsitzender geworden und hält jetzt Partei und Fraktion zusammen. Das ist schon mal ein großes Fund. Er ist das sichtbare Gesicht in der Opposition gegen den Bundeskanzler. Auch das braucht man, die Bühne, die man da im Bundestag hat. Und eines war klar, es durfte nicht im Streit gehen. Dass Hendrik Wüst eine sehr gute Arbeit in Nordrhein-Westfalen macht, auch das Potenzial hat, in seinem Leben, der ja noch jung ist, auch noch mal mehr zu machen, das ist klar. Und ich fand es sehr respektabel, dass er auch auf eine eigene Kandidatur verzichtet hat und auch am Tag vorher noch einmal deutlich gemacht hat, dass er jetzt Friedrich Merz unterstützt.
Es ist ja so, dass Markus Söder zumindest jetzt schon mal versucht, Friedrich Merz in seine Richtung zu zwingen, was möglicherweise Koalitionspartner nach der Bundestagswahl sein könnten. Er sagt ja, die Grünen auf gar keinen Fall. Da hat er ja sogar sein Veto angedroht. Halten Sie das für eine gute Strategie?
Also die Strategie zu sagen, in dem jetzigen Parteiensystem Wir werden am Ende auf jeden Fall wieder eine große Koalition mit der SPD machen. Die halte ich nicht für sehr überzeugend. Es wird ja immer auf das Beispiel Hessen verwiesen. In Hessen hatte man nach der Landtagswahl die Chance, entweder Schwarz-Grün fortzusetzen oder eine Koalition mit der SPD einzugehen. Dann hat man über Sachfragen verhandelt und am Ende die größere Übereinstimmung mit der SPD festgestellt. Wenn man aber heute schon sagt, die schon mal auf gar keinen Fall, AfD auch auf gar keinen Fall, was richtig ist, BSW auf Bundesebene auch auf gar keinen Fall, ja, dann bleibt ja am Ende nur die SPD, und sich auf die festzulegen, halte ich nicht für besonders klug.
Aber diese Gedanken muss sich ja Markus Söder auch machen. Will er dann nur den Preis der CSU nach oben treiben?
Ich weiß es nicht, aber natürlich wird die CSU stark in der nächsten Bundesregierung vertreten sein. Er sitzt als Parteivorsitzender mit im Koalitionsausschuss. Also Einfluss hat er auch so. Ich weiß nicht, vielleicht ist die bayerische Lage so, dass man so ein angespanntes Verhältnis zu den Grünen hat. In vielen Teilen Deutschlands, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, ist das Verhältnis ein anderes.
Ja, eben, ne? Vor kurzem gab es ja erst einen gemeinsamen Vorstoß aus 3 schwarz-grün regierten Ländern. Sie haben es eben genannt, in der Migrationspolitik. Da haben sich Ministerpräsident Wüst, Günther und Kretschmann aus Baden-Württemberg hingestellt und haben einen Vorschlag vorgelegt zur Migrationspolitik. Aber da ging es natürlich auch darum zu zeigen, guckt her, Schwarz-Grün funktioniert. Ist denn die Union wirklich glaubwürdig, wenn sie bei diesem Spagat bleibt? Grüne in den Ländern ist okay, Grüne im Bund geht gar nicht?
Es gibt keinen Spagat. Es gibt keine Festlegung der Bundes-CDU, dass wir nicht mit den Grünen gehen.
Aber Herr Merz sagt auch, mit den Grünen, so wie sie jetzt sind,
ja,
geht es nicht.
Ja, er hat recht, aber er hat das nicht völlig ausgeschlossen. Und ich finde, wir sollten das Ausschließen konzentrieren auf die, mit denen es wirklich nicht geht. Und das ist im Kern die AfD, und das ist auf Bundesebene auch Sarah Wagenknecht. In Ländern mag das anders sein. Ich kenne nicht jede Thüringer Person, die da für das BSW wirkt. Auf der Bundesebene ist es außenpolitisch und wirtschaftspolitisch. Das sind die beiden großen Themen im Moment. Mit dem BSW nicht möglich, mit der AfD sowieso nicht. Und dann sollten die Demokraten jetzt einfach mal in Demut das Wahlergebnis abwarten und dann sehen, wie kommt man am besten für Deutschland weiter. Deshalb halte ich nichts von diesem Ausschließen.
Im ARD-Interview der Woche ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Laschet. Herr Laschet, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass Sie sich so vehement gegen das BSW auch aussprechen, weil Sie haben ja vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg durchaus gesagt, ja, man kann da mit dem BSW sprechen. Warum trauen Sie dem BSW so ein Mitregieren in den Ländern zu, aber auf Bundesebene nicht?
Ja, weil das zweierlei ist. Erstens, wenn man sich Wunschkoalition wünscht, ich habe eine Koalition mit der FDP gehabt in Nordrhein-Westfalen. Das war die größte Übereinstimmung, das war ein einvernehmliches Regieren, auch in einem schwierigen, großen Bundesland. Nur die Mehrheitsverhältnisse sind im Moment nicht so, dass das realistisch ist. Und in Ostdeutschland haben jetzt einige gesagt, mit dem BSW darf man nicht, dann soll halt der BSW mit der AfD regieren. Das halte ich für unverantwortlich. Denn damit wird in Thüringen Höcke Ministerpräsident. Damit gewinnt die AfD Regierungsfunktionen, was sie nie gewinnen darf. Das ist meine Grundüberzeugung. Und deshalb sind die Kollegen in Thüringen in einer extrem schwierigen Lage. Und jetzt da eine Lösung zu finden, auch unter Einbindung der örtlichen Akteure des BSW, zum Beispiel der Eisenacher Oberbürgermeisterin, die da gute Arbeit gemacht hat in ihrer Zeit, das halte ich für akzeptabel. Eine Wunschkoalition ist es nicht. Und ich habe auch da nur vor der Wahl gesagt, wenn alle sagen, das Hauptziel ist, die AfD rauszuhalten, dann muss man mit denen, die da sind, reden.
Aber es ist ja schon so, dass die Namensgeberin des BSW, Sarah Wagenknecht, versucht, in die 3 Länder mit rein zu regieren und auch mit die Regierungs Bildung zu beeinflussen, gerade auch mit bundespolitischen Themen, mit der Haltung zur Ukraine-Politik. Ja. Da ist ja diametral der CDU oder der Union entgegengesetzt. Jetzt haben die drei Spitzenkandidaten in den drei ostdeutschen Ländern, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die jetzt mit der Regierungsbildung betraut sind, gerade einen gemeinsamen öffentlichen Brief geschrieben, in dem sie mehr Engagement für Frieden im Ukraine-Konflikt fordern. War dieser Brief nötig?
Es war kein Brief, sondern es war ein Beitrag in der Fremdenfeder der FAZ. Wenn Sie den Text im Ganzen lesen, ist der weitgehend in Ordnung. Es wirkt nur so, als wäre es ein Signal gegenüber Sarah Wagenknecht.
Aber das sollte es doch auch sein, oder?
Ja, aber in der Sache kann man ja mal sagen, es muss auch diplomatische Lösungen für Frieden geben. Wir wollen die Ukraine mit Waffen unterstützen, aber wir wollen auch diplomatische Lösungen voranbringen. Das ist ja zunächst noch nichts Böses. Der Kontext ist nur so wahrgenommen worden, als wäre es ein Signal an Sarah Wagenknecht. Wenn das aber alles ist, wenn die Westbindung nicht in Frage gestellt wird, wenn unser klares Bekenntnis auch zur Ukraine nicht in Frage gestellt wird, dann finde ich das legitim.
Also Herr Merz war ja auch nicht begeistert. Wie weit sollten denn die CDU-Politiker und Politikerinnen gehen, um das Bündnis Saga?
Gar nicht. Also da, wenn das der Zweck war, dann sollen sie es nicht tun. Ich weiß aber, dass sie natürlich in ihren Wahlkämpfen auch für diplomatische Lösungen geworben haben im Ukraine-Konflikt. Michael Kretschmer macht das schon sehr lange, ist dafür auch heftig kritisiert worden von denen, die das anders sehen. Und da gab es noch gar keine Sarah Wagenknecht. Also man muss seinen Überzeugungen treu bleiben. Ob das nun besonders klug ist, dass ausgerechnet diese drei Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten das jetzt zusammen machen, das ist deren Entscheidung.
Aber Sie sind auch nicht so begeistert, höre ich raus.
Ja, ich würde es anders machen, aber ich finde, die Grundpositionen der CDU in außenpolitischen Fragen, die werden in Berlin entschieden. Und ich würde prinzipiell jetzt nicht Dietmar Woidke, wenn wir mal den SPD-Kollegen nehmen, unterstellen, dass er keine klare Haltung hat in der Unterstützung der Ukraine. Und deshalb wird jeder der drei in den Koalitionsverträgen und bei dem, um was es in Ostdeutschland, in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen geht, das nicht in den Koalitionsvertrag hineinschreiben.
Die CDU hat sich auch in dieses Dilemma jetzt bei der Regierungsbildung in den ostdeutschen Ländern gebracht, weil es eben den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht nur mit der AfD gibt, sondern auch mit der Linken. Aus Ihrer Sicht müsste man da mal drüber nachdenken?
Also der gilt erstmal, das ist ein Parteitagsbeschluss, den Angela Merkel damals in ihrer Zeit als Bundesvorsitzende noch herbeigeführt hat. Wie sich das jetzt, also ich würde den nicht aufgeben, aber man sieht, die Linke ist auch nicht überall gleich. Also mit Bodo Ramelow haben wir natürlich sehr gut zusammengearbeitet, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Er ist nur in der Partei der Linken und tritt für eine Partei an, die sich in vielem auch von der DDR-Diktatur noch nicht gelöst hat. Das kann man übrigens jetzt Sarah Wagenknecht natürlich auch vorhalten. Insofern ist die Lage heute eine kompliziertere als früher. Ich würde nur jetzt nicht Beschlüsse ändern, sondern ich würde mich jetzt darauf konzentrieren, dass in den drei Bundesländern demokratische Mehrheiten zustande kommen. Und das ist kompliziert genug. Bei der Bundesebene, auch im internationalen, auch im europäischen Vergleich, müssen wir glasklar sein und da gilt der Beschluss.
Im ARD-Interview der Woche ist Armin Laschet, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Aachen. Sie haben schon deutlich gesagt, die AfD darf nicht regieren. Jetzt ist es so, dass wir beobachten müssen, dass die AfD immer selbstbewusster wird. Bei der nächsten Bundestagswahl wird sie mit Alice Weidel als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Macht Ihnen das Sorgen?
Nein. Das ist eine taktische Frage. Damit wird sie die ARD in Probleme bringen, ob man zum Kandidatenduell der Kanzlerkandidaten sie einlädt oder nicht. Das ist dann eine journalistische Frage. Das war schon beim letzten Mal eigenartig. Die Grünen hatten einen Kanzlerkandidaten, die FDP nicht. Damit war in jedem Fernsehduell die FDP nie vertreten. Jetzt sind die Grünen bei 10-11%, werden jetzt auch überlegen müssen, nennen wir das Ganze Kanzlerkandidat. Wenn sie es tun, wird die AfD, die mehr Prozente in Umfragen hat, das natürlich auch tun. Ist viel Taktik, viel Show dabei. Keiner glaubt ernsthaft, dass Alice Weidel Bundeskanzlerin wird.
Sie haben ja schon mehrfach davor gewarnt, dass die AfD versucht, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln auszuhebeln. Und wir haben ähnliche Szenen ja auch gesehen in Thüringen jetzt gerade. Und außerdem sind ja einige Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Müsste man die AfD nicht verbieten?
Das liegt auf der Hand. Es gibt ja den Antrag im Bundestag des Kollegen Wanderwitz. Wenn Sie sagen, in einigen Landesverbänden ist sie gesichert rechtsextrem, stimmt das? Das sind drei. Sie sind 13 nicht gesichert rechtsextrem. Ich halte generell von solchen Parteiverboten nichts. Ich war schon gegen das NPD-Verbot. Da gab es 16-0. Alle waren dafür, alle Länder, auch die Bundesregierung. Es ist grandios gescheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. Und ein solches Verfahren jetzt gegenüber einer Partei durchzuführen, die so viel Zuspruch hat, wird die Wut und die Radikalität eher erhöhen. Deshalb würde ich sie politisch bekämpfen, nicht mit ihnen zusammenarbeiten, sie politisch stellen, aber kein Parteiverbot riskieren.
Wir haben in Vorberichten vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland oft gehört, dass Wählerinnen und Wähler gesagt haben, ja, die sind ja nicht verboten, da kann ich sie auch wählen.
Ja, haben die auch getan. Es ist trotzdem falsch. Ich glaube, wir müssen den Kampf politisch gewinnen. Es wird mit Parteiverbot nicht gelingen. Und ich prophezeie, es wird auch vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Und dann ist der Triumph der AfD ja noch mal größer. Also konzentrieren auf das, was Sinn macht. Wir haben das erlebt bei dem Verbot der Zeitung, was Frau Faeser gemacht hat. Ja, das ist am Ende ein Triumph für die Zeitung geworden. Die ist bekannter heute als vorher, hat mehr Abonnenten. Das war früher nur ganz besondere Leute kannten dieses Blatt überhaupt noch. Die Wirkung ist heute, es ist bekannter. Also man muss das abwägen und in der Abwägung bin ich dagegen, es mit Parteiverbot zu versuchen.
Dass jetzt eben Ihr Parteifreund Marco Wanderwitz 37 Abgeordnete im Parlament zusammenbekommen hat, die einen Vorstoß für ein Verbotsverfahren machen wollen, nutzt das eher der Demokratie oder schadet ihr das eher?
Weder noch. Das ist ein legitimes Anliegen. Ich habe mit ihm lange über die Frage auch diskutiert. Er hatte auch versucht, mich zu bewegen, da mitzumachen. Ich verstehe seine Argumente, aber ich glaube, ich habe bessere. Und die Kollegen, die ihm folgen, sind ja aus allen Fraktionen. Das ist ja keine CDU-Frage. Ein Gruppenantrag, der über Parteigrenzen hinweggeht, ich teile das nicht. Aber es schadet der Demokratie nicht. Es ist lebendiger Parlamentarismus, wenn sich Abgeordnete zusammentun und auch gegen die eigene Fraktionslinie mal eigene Punkte setzen.
Aber das inhaltlich Stellen, das hatte die CDU sich ja auch vorgenommen, gerade auch jetzt für die ostdeutschen Wahlen, das hat ja offenbar nicht funktioniert.
Ja, aber das ist ja als erstes mal kein CDU-Problem, sondern es ist ein Problem aller Demokraten. Dass die CDU das letzte Bollwerk gegen die AfD jetzt ist und die Grünen überhaupt nicht mehr im Parlament sind und die SPD bei 6, 7, 8, 9% herumkrebst, ist ja kein guter Zustand. Also es müssen alle Demokraten diese Aufgabe annehmen. In Sachsen ist es gelungen, dass die Union auf Platz 1 ist, in Brandenburg auch, in Thüringen ist es nicht gelungen.
Und wie schätzen Sie die Verhältnisse bundesweit ein? Werden wir da ähnliche Ergebnisse sehen?
Das kann man heute noch nicht sagen. Bei einer Bundestagswahl wissen die Menschen oft sehr viel genauer, was auf dem Spiel steht. Da wird weniger Protest gewählt als bei anderen Wahlen. Aber eine Prognose jetzt über die Bundestagswahl abzugeben, das ist zu früh. Man muss weiter Argumente finden, warum nicht nur wegen der in Teilen verbreiteten rechtsradikalen Gesinnung, sondern auch außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, Instabilität Deutschland als Ganzes schadet. Das ist das, was man im Bundestagswahlkampf deutlich machen muss.
Herr Laschet, Sie sind gerade von Ihrem Kreisverband als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2025 nominiert worden. Dann werden Sie 64 sein. Mit Blick auf den Anfang unseres Gesprächs noch kein Gedanke ans Aufhören bei Ihnen?
Nein, ich habe ja damals gesagt, was übrigens vor mir kein Kanzlerkandidat gesagt hat, ich gehe ganz nach Berlin. alle Ministerpräsidenten, die Kanzlerkandidaten waren, waren danach wieder Ministerpräsidenten. Und ich habe gesagt, ich mache das konsequent, ich gehe ganz nach Berlin und insofern werde ich jetzt meine Aufgaben hier in Berlin auch weiter wahrnehmen und wieder für den Bundestag kandidieren.
Das war das ARD-Interview der Woche mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Laschet. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Bitteschön.